Es geht um die Jünger, wo von Jerusalem nach Emmaus unterwegs waren, und zwar am Ostersonntag. Das war zwar letzte Woche, aber wir möchten uns trotzdem die Geschichte heute nochmal anschauen. Ich möchte drei Punkte mit euch dort anschauen an der ganzen Begebenheit. Das erste ist anhalten und hören. Das zweite heißt erklären und das dritte erkennen. Es geht also darum, so ein bisschen, wie ist Jesus den Jüngern damals begegnet? Was war ihr Problem auch damals von den beiden und wie wird das letztendlich gelöst, das Problem? Und ihr habt es vielleicht auch ein bisschen gesehen, schon bei den beiden, wo die so herkommen sind. Also es ist ganz interessant, Jerusalem und Emmaus sind ja zwei Orte, die verschiedener nicht sein könnten. Also Jerusalem war so die Großstadt, da war ein Fest, da waren ganz viele Leute von überall her und Riesenchaos und Tumult. Und in den letzten Tagen sind da viele Sachen passiert, da war eine schreiende Menge, die geschrien hat, kreuzigt ihn, und komplizierte Streitgespräche dann zwischen Jesus und Pharisäern und ein Gerichtsverfahren und viel Angst und Enttäuschung dann, als Jesus dann gestorben ist, und auch Verwirrung bei den Jüngern, und irgendwie wussten die bestimmt nicht mehr, was sie eigentlich glauben sollten. Und auf der anderen Seite war da Emmaus, dieses Dorf, 10 Kilometer, glaube ich, so weit entfernt von Jerusalem, so 2 Stunden Fußweg, ein Dorf auf dem Land, wo es Schafe gibt, wo es Ziegen gibt und wo ein bisschen Ruhe ist, vielleicht auch Heimat für die Jünger und wo alles so ein bisschen seinen geordneten Gang geht und das Leben ein bisschen einfacher ist. Mich erinnert es manchmal so ein bisschen ans Heimfahren von da, wo wir halt wohnen, in der Nähe von Heilbronn, da wo unsere Arbeit ist, wo ja Stress ist auch im Ding, im Alltag und so weiter. Und wenn man dann einfach hierher zu den Eltern oder zu den Schwiegereltern auffährt, wo es ein bisschen ländlicher, ruhiger ist einfach und so die Dinge noch ein bisschen ursprünglicher sind, sage ich mal, da ist einfach auch so ein bisschen so eine Freiheit zum Spüren sozusagen. Und oder genauso kann man sich vorstellen, wie wenn man von einem stressigen Tag irgendwie heimkommt und viel Geschäft im Büro hatte zum Beispiel und dann in den Garten geht und einfach ein bisschen kräutert sozusagen, also Unkraut jätet. Genau. Und ich glaube, so die Sehnsucht, die hat die beide auch in ihre Herzen so ein bisschen begleitet und auch in ihre Gespräche. Und wenn ihr übrigens mitlesen wollt, das steht in Lukas 24, Verse 13 bis 33, würde die Geschichte jetzt nicht alles nochmal vorlesen, wir haben es ja auch gesehen und wird es einfach mit euch so durchgehen. Wie gesagt, diese Gespräche waren geprägt von diesen Sachen irgendwie, von dem Vergangenen. Das steht auch in Vers 14 und 15. Sie sprechen über das Vergangene und machen sich Gedanken. Ich glaube, sie haben versucht, so ein bisschen zu zweit den Sinn in den ganzen Ereignissen, die so hinter ihnen lagen, zum Suchen. So auch den eigenen Standpunkt in der ja doch plötzlich sehr kompliziert gewordene Welt wiederzufinden. Die hatten ja alles auf Jesus gesetzt, zum Teil die Jünger. Und was sollten sie jetzt nun machen, wo er plötzlich weg war, wo er tot war und wo er sogar als Verbrecher hingestellt wurde und gekreuzigt wurde? Manchmal fühlen wir uns vielleicht auch so in der Welt, dass wir irgendwie nicht so richtig wissen, es ist alles so kompliziert. Und wo ist eigentlich unser Standpunkt da? Ich denke da zum Beispiel ans Thema künstliche Intelligenz. Ein Kollege von mir, also wir sind ja Softwareentwickler, und der hat mit dem Sache auch rumgespielt so ein bisschen und hat sich so die Frage gestellt, könnte die künstliche Intelligenz, also ChatGPT, meinen Job ersetzen zum Beispiel? Und war dann auch sehr erstaunt, wie viel doch diese KI von Aufgaben hätte machen können, was er so normal macht. Und da fragen sich natürlich schon, ja, wo ist mein Platz in der Zukunft vielleicht auch in der Welt? Ist der gefährdet? Oder auch in dem Kontext Programme, die Stimmen und Bilder zum Beispiel täuschend echt nachmachen können, Deepfakes, vielleicht sagt euch das was, wo man dann auch denkt, okay, was kann ich denn noch glauben? Was ist denn echt und was ist falsch? Oder was ist von irgendwas erzeugt? Und das alles irgendwie in einer Situation, wo es in der Welt Krieg gibt, wo Konflikte immer weiter irgendwie stärker werden und uns eindeutig Leute gibt, die solche Sachen auch zum nicht nur zum Guten verwenden wollen. Ja. Wo stehen wir da? Oder auch beim Klimawandel, das macht uns auch sehr viel Sorgen, denke ich. Und Und solche Themen, die verstricken uns auch ganz schnell in solche endlose Gedankengänge, wie bei den Emmaus-Jüngern, glaube ich. Und wo wir uns einfach fragen, ja, wo geht's hin? Was machen wir jetzt? Bei den Jüngern damals, da kam in ihre Gedankenströme sozusagen rein Jesus und hat sich mit einer ganz banalen Frage eigentlich gezeigt. Worüber redet ihr denn? Hat er gefragt. Das ist eigentlich die ganz normale Frage, wie man halt so ein Gespräch anfängt, wenn man halt nicht dabei war und die anderen reden schon. Aber die Jünger, die bleiben plötzlich traurig stehen, steht im Text. Die Frage, die bringt sie also komplett aus dem Tritt sozusagen. Und oft verliert man sich halt so in die Gedanken, dass man ganz aus den Augen verliert, worum es eigentlich ursprünglich mal ging. Ich denke da zum Beispiel auch an einen Hauskreis oder so, wo man oft in der Bibel lest und dann teilt jeder so seine Gedanken mit, man kommt von einem zum anderen und redet ewig und plötzlich fragt einer, ja, wie sind wir denn hierher gekommen eigentlich, was ist denn da passiert so? Und da tut es halt einfach gut, wenn jemand kommt und so ein bisschen so einen Cut macht und diesen Gedankenfluss so ein bisschen und das Chaos so anhält und wieder so ein bisschen zur Rückbesinnung bringt auf das, was eigentlich das Ursprüngliche war. Und das macht Jesus hier in der Situation. Und der eine Jünger, der wird Kleopas genannt in dem Text, der fragt dann verwundert Jesus zurück, ob er denn der Einzige wäre, der gar nicht weiß, was passiert ist in Jerusalem in den letzten Tagen. Und ich habe mir gedacht, eigentlich wäre das für Jesus der perfekte Einsprungpunkt gewesen, sozusagen, um jetzt zum Zeigen, wer er ist. Er hätte eigentlich sagen können, ich weiß doch sehr wohl, was passiert ist. Der da die ganze Wunder getan hat, das war doch ich und das bin ich. Und der mit den religiösen Oberlehrern diskutiert hat, das war auch ich. Und der, vor dem ihr alle weglaufen seid, wo es brenzlig wurde, das war auch ich. Und der da am Kreuz hing, das war auch ich. Und der begraben wurde und eure Frauen, die ihr nicht mehr gefunden habt, das bin ich. Und du fragst als Einziger, ob ich nicht weiß, was da passiert ist. Dabei bin ich doch der Einzige, der weiß, was wirklich passiert ist in der ganzen Zeit. Ich denke, das wäre sehr direkt gewesen von Jesus, wenn er das so gemacht hätte. Und es wäre auch die Wahrheit gewesen. Aber hätte das denen beide Jünger was gebracht? Ich glaube, sie wären nur sehr schockiert gewesen. Und einfühlsam wäre das nicht wirklich gewesen, glaube ich, so eine Selbstdarstellung hier. Und stattdessen fragt Jesus einfach weiter nach, was ist denn passiert? Und mit der Frage gibt er den Jüngern selber die Gelegenheit, dass sie die Sachen nochmal darstellen und nochmal durchgehen können und ihr Leid selber klagen können. Und das ist eine sehr coole Art von Jesus, die wir uns auch selber zu Herzen nehmen können. Ja, einfach das braucht manchmal ganz schön Geduld und auch Beherrschung, aber es lohnt sich für den anderen, wenn wir praktisch Rückfrage stellen und erstmal zuhören. Lothar hat zum Beispiel mal gesagt, das weiß ich noch, jeder Mensch hat zwei Ohren, aber nur einen Mund. Und das hat auch einen Grund sozusagen. Es wird doppelt so viel hören wie reden. Ja. Und in Jakobus 1, Vers 19 ist das auch festgehalten, wo steht, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Und das lebt Jesus hier. Ich glaube, es ist auch manchmal was wir Männer uns vor allem zu Herzen nehmen können, weil wir sind oft, so kenne ich mich auch so von Natur aus, so Problemlöser irgendwie. Also wenn uns jemand was erzählt, hier und so läuft schief, dann denken wir gleich, ja okay, da kommt's her und hier ist der Ursprung und das muss machen, damit es gelöst wird sozusagen. Und geben schnell Ratschläge und so weiter. Aber oft ist es wichtiger, erst einmal bloß zuzuhören. Und viele Sachen lösen sich auch dadurch, dass man einfach erst mal reden lässt. Und Jesus lebt es hier in der Situation. Und es ist ein guter Umgang mit Menschen, die uns da vorlebt, die von Sorge beladen sind und deren Gedanke endlos kreiset. Also dieses endlose Gedanke mal erst mal anhalten, stoppen, sich wieder auf den Ursprung sozusagen zurück besinnen, worum geht's eigentlich? Und dann geduldig zuzuhören und dem anderen Raum zu geben. Jesus ist da also ein sehr guter Seelsorger. Aber auch wenn das Nachfrage und das Zuhören schon vieles lösen kann, ist es doch manchmal ja so, dass Gott uns was aufs Herz legt oder uns mir einfach auch in der Lage sieht, die Situation vom anderen da auch was reinzusprechen. und was zum Sage. Und dann ist auch wichtig, dass mir das tatsächlich auch saget. Und deswegen ist der zweite Punkt auch wichtig, und das macht Jesus, das Erklären, also die Sache klären. Und darum geht es jetzt, um die Sache selber. Das Tolle an dem Text ist ja von dem Prediger, dass der eigentlich ja die Aufgabe hat, in der Predigt den Kontext von dem Ganzen zu erklären und so weiter und Leute mit reinzunehmen. Das Tolle an dem Text ist, das machen die Personen dort selber schon. Jesus gibt ihnen ja die Möglichkeit zum Reden und dann reden sie auch. Und die Jünger geben eigentlich einen sehr guten Bericht davon ab, was passiert ist. Und sie erzählen, dass eben Jesus von Nazareth, der sich als mächtiger Prophet durch Wirken und Wort erwiesen hat, von den führenden Männern und Priestern verurteilt und gekreuzigt wurde. Und genau, dass heute auch schon der dritte Tag ist seit dessen. Und sie hatten gehofft, dass er die Erlösung für Israel ist. Und dann erzählen sie noch, dass die Frauen sie in Aufregung versetzt haben, weil der Leichnam plötzlich verschwunden war. Und dass er weg war, haben auch noch andere Jünger bestätigt später. Und die Frauen berichteten, dass sie Engeln begegnet sind, die gesagt haben, dass Jesus lebt. In dem Bericht steckt schon unglaublich viel, was uns auch darauf hinführt, was für ein Problem die beiden eigentlich hatten. Wir können daraus rauslesen, dass sie die Vorhersage vom Messias erkannten. Also sie reden da davon, dass sie eine Hoffnung hatten, dass es einen Erlöser gibt, also dass es jemand gab, der Israel erlösen wird. Die haben vom Wirken und von den Worten von Jesus gesprochen, also haben sie die auch bestimmt gesehen und gehört und mitkriegt. Bestimmt haben sie dabei auch zum Beispiel seine Leidensankündigung gehört. Und dieses Leiden und den Tod von Jesus haben sie ja selber hautnah mitbekommen. Sie kommen ja von Jerusalem. Und ihnen war sogar diese Zeitspanne von diesen 3 Tagen irgendwie bewusst. Und nehmen wir dazu noch an, dass sie eigentlich, wie die meisten Juden damals, Mose und die Propheten so ein bisschen ungefähr kannten. Also zum Beispiel aus der Synagoge oder von dem Unterricht damals. Dann hatten sie eigentlich alles parat, um zu verstehen, was da passiert ist, auch mit Jesus. Aber sie haben es halt nicht verstanden. Deswegen stellt Jesus auch die Diagnose unverständig. Euer Herz ist zu träge, ihr versteht es einfach nicht. Und was er besonders herausstellt in Vers 26 ist, musste der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Und da liegt das Problem, dass der Retter Wunder tut und klug redet und die Obrigkeit herausfordert und viele Leute mitreißt, das passte sehr gut zu ihrer Vorstellung von einem Retter, von einem Helden, von dem angekündigten Messias. Aber dass der dann leidet und auch stirbt und dass generell ein Mensch auch wieder aufersteht und dann auch noch Engel erscheinen und so weiter, das war dann doch irgendwie ein bisschen zu viel. Das passte dann nicht mehr zu ihrer Vorstellung. Und was da angesprochen wird, ist oft ein Grundproblem von uns Menschen mit Gott, dass alles, was nötig ist, um ihn zu erkennen, eigentlich da ist, aber es halt einfach nicht zu unseren Vorstellungen passt. In Römer 1, da stellt Paulus viel dar, was so das Problem von den Menschen ist, warum sie auch, er schreibt, den Zorn Gottes auf sich ziehen und warum es einfach schwierig ist und sie auch deswegen verloren sind. Und da sagt er zum Beispiel in Vers 20 bis 21, seit Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen, und in ihrem Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Gerade der letzte Satz ist, sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihrem Herzen, in denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Erkennt mir da nicht auch die Emmaus-Jünger wieder mit ihren langen Gesprächen auf ihrem Weg und ihrer Trauer, dass es in ihre Herzen finster war? Und auch heute haben wir oft Schwierigkeiten mit Gott, weil er einfach nicht in unser Bild passt. Zum Beispiel sagen wir, wenn Gott mich liebt, dann muss er mich ja auch immer beschützen. Und was passiert dann, wenn uns doch mal was passiert oder wenn mal was daneben geht oder auch Sachen passieren, wo wir gar nichts dafür kommen können, aber die uns das Leben schwer machen. Und auch da liegt oft zum Beispiel eine Vorstellung von Liebe zugrunde, wie jemand sein müsste, der uns liebt. Aber wenn man sich das dann mit Gott zusammenbringt, der allmächtig ist, und dann wieder auf die Welt guckt, dann passt es irgendwie nicht zusammen. Und an der Stelle sagen dann viele Leute, okay, wenn das nicht passt, dann gibt es halt Gott nicht. Aber die eigentliche Frage, und das, was auch Jesus mit bei denen der Jünger macht, ist, ranzugehen, ist vielleicht deine Vorstellung von mir falsch. Und Jesus nimmt sich dafür die Jünger sehr viel Zeit. Also den ganzen Weg lang geht er mit ihnen Stück für Stück dann das Wort, also Mose und die Propheten, durch und löst diese ganze Verhedderungen in ihrem Kopf auf. Und da er sich dabei aufs Alte Testament sozusagen bezieht, benutzt er nur Informationen, die beide eigentlich schon kennen. Und erklärt ihnen dann alles, was auf ihn und sein Leiden hinweist. Und das sind auch gute Neuigkeiten für uns, weil dieses Emmaus, falsche Vorstellung, Entwirrungskomplettpaket, das haben wir auch, das ist die Bibel. Da steht alles drin, was wir brauchen, um die Sache mit Jesus zu verstehen. Darum ist auch nicht nur das Neue Testament in der Bibel drin oder nur die Evangelien, sondern auch das Alte Testament und die Briefe und so weiter, damit wir alles parat haben, um zu verstehen, wer Jesus ist. Und dann können wir Jesus bitten, dass er selber zu uns kommt. Er hat uns ja versprochen, dass er in seinem Geist bei uns ist und dann mit uns auch die Entwirrungstour sozusagen startet. Ja. Wir wissen jetzt also, dass es wichtig ist, dass wir bei Sorgen und Ängste innehalten, uns aufs Wesentliche zurückbesinnen und nachfragen und zuhören müssen. Und wir haben auch gesehen, dass sich die Dinge dann ganz oft sogar mit den Sachen, die wir bereits wissen und schon kennen, lösen lassen. Aber es stehen uns oft Unverständnis und falsche Vorstellungen, wie so bei den Emmaus-Jüngern im Weg. Aber jetzt selbst nach dem Schritt von dieser Erklärung, die Jesus innegeben hat, den ganzen Weg lang, hat es bei den beiden immer noch nicht ganz Klick gemacht. Die Geschichte geht nämlich nur weiter. Es braucht nur was Drittes. Und das ist dieses Erkennen. Wir wissen das ja irgendwie zwischen Hörer und Verstehen tatsächlich ist nochmal ein großer Unterschied. Genauso auch zum Beispiel zwischen Sehen, also das Reine nur mit den Augen wahrnehmen und es erkennen. Als wir zum Beispiel in Corona-Quarantäne waren, vor, ich glaube, 2 Jahre oder so, da waren wir bei Ankes Eltern daheim und da haben wir täglich im Garten eine Runde gedreht und da ist auch Ankes Bruder mitgegangen und der hat mir beim ersten Mal zu jedem Baum gesagt, was das für eine Art ist sozusagen. Also das ist eine Birke, eine Eiche und wie auch immer. Und an den folgenden Tagen, wo wir die Runde gemacht haben, wurde ich dann immer abgefragt sozusagen und musste dann ja sagen, was das für Bäume sind. Und ich muss gestehen, gesehen habe ich die Bäume ja sehr wohl, aber erkannt habe ich sie nicht immer. Und ähnlich geht's den Jüngern auch und generell im ganzen Volk Israel. Jesus sagt es nämlich, also zitiert an einer Stelle den Jesaja. Es steht in Jesaja 6, 9 bis 10 oder auch in Matthäus steht es. Und da sagt er, oder da steht, hört zu, ihr werdet doch nichts verstehen. Seht hin, ihr werdet doch nichts erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Ihre Ohren sind verstopft und ihre Augen halten sie geschlossen. Sie wollen mit ihren Augen nichts sehen, mit ihren Ohren nichts hören, mit ihrem Herzen nichts verstehen und wollen nicht umkehren, sodass ich sie heilen könnte. Und auch unsere Emmaus-Jünger haben jetzt viel gehört und die haben den ganzen Weg mit Jesus geredet und haben viel Input kriegt sozusagen, aber haben sie es auch verstanden? Noch nicht. Am Anfang von dem Weg, wo Jesus dazukommt, heißt es in Vers 16, doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten, sie erkannten ihn nicht. Und das wurde bisher noch nicht aufgelöst. Und die waren jetzt also ankommen schon in Emmaus und es war Abend geworden und Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Also es steht wirklich dran, er tat so. Und das ist ein eindeutiger Hinweis an uns Leser, Jesus wollte eingeladen werden von den beiden, also indem er das vorgegeben hat sozusagen, dass er weitergehen wollte. Und dass er eingeladen werden wollte, das erinnert mich an Offenbarung 3, Vers 20, wo Jesus sagt, das ist auch eine sehr bekannte Stelle, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Und tatsächlich passiert das bei den Emmaus-Jüngern ja genau so. Die Jünger, die laden ihn ein und er bleibt bei ihnen. Und als sie dann am Tisch sitzen, da macht Jesus was Typisches, was mit einem Wiedererkennungswert. Er nahm das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Woran erinnert uns das? Wo hat Jesus das schon mal gemacht? Wer weiß es? Abendmahl, ja, okay. Jetzt ist es aber so, der eine Jünger, der hieß Kleopas und der andere hat keinen Namen. Und das Abendmahl hat er ja mit den 12 Jüngern gefeiert. Also ist es nicht unbedingt klar, dass die beiden da dabei waren. Vielleicht haben es ihnen andere Jünger erzählt, aber es gibt noch eine andere Begebenheit, wo die mitkriegt hätten. Ja, genau, die Speisung der 5000, der Erik hat es gesagt, ja. Und auch der 4000, also es gibt ja zweimal eine ähnliche Situation. Genau, und da hat es Jesus auch gemacht, er hat auch die Brote genommen, der Gott dafür gedankt und hat sie gebrochen. Und es ist eigentlich verblüffend, wie ähnlich die Situation bei der Speisung zu dem ist, was auch in Emmaus passiert ist oder auf dem Weg. In Markus 6, Vers 34 steht es so ungefähr, dass Jesus halt aus dem Boot gestiegen ist, weil er dort gelehrt hatte. Und dann hatte er Mitleid mit den Leuten, wo er die ganze Menge gesehen hat. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er nahm sich viel Zeit, sie zu lehren. Und dann wurde es spät. Ist eigentlich genauso wie bei den Emmaus-Jünger, ja. Also, die laufen praktisch orientierungslos irgendwo rum, sind wie Schafe ohne Hirte, weil ja ihr Meister sozusagen plötzlich weg war. Und dann nahm sich Jesus viel Zeit und hat sie gelehrt. Und dann wurde es spät. Und dann nimmt er das Brot, wie bei der Speisung, und dankt und bricht es. Und es werden alle satt. Und das war eben auch in Emmaus dann so ein Jesus-Moment, an den sich die zwei halt erinnerten. Und dann erkannten sie auch, dass es Jesus war. Wenn wir also Jesus erkennen wollen und wenn wir ihm begegnen wollen, dann hilft es uns, wenn wir uns an ihn erinnern. Und wie können wir das heute noch tun? Eine Sache habt ihr schon genannt, das Abendmahl. Da hat Jesus ja gesagt, wenn ihr vom Brot esst und den Wein trinkt, dann erinnert euch an mich. Dann tut zu meinem Gedächtnis, wie es oft so heißt, auf blöder Deutsch. Und da ist Jesus direkt dabei anwesend. Ja. Und genauso auch zweite Möglichkeit, einfach die Bibel zum Lesen. Da stehen doch die Taten und die Worte und die Werke von Jesus drin. Wenn wir uns also daran erinnern wollen, was wäre dann besser, als in der Bibel das Evangelium zum Lesen? Und auch in der Gemeinschaft untereinander. Da sagt Jesus auch, wo nur zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Also wenn du zum Beispiel noch keine solche Gemeinschaft hast, wo man gemeinsam sich mit Jesus beschäftigt und zum Beispiel in der Bibel liest und so weiter, dann kann ich dir nur raten, sowas zum Suchen. Und es ist generell noch sehr spannend, wie in der ganzen Geschichte halt mit dem Thema Sehen und Erkennen umgegangen wird. Ich habe mich auch gefragt, wo ich das gelesen habe, warum hat Jesus denn so kompliziert gemacht? Warum war das nötig, dass die beiden Jünger am Anfang ihn nicht gleich erkannt haben? Da steht ja wörtlich auch dran, dass ihnen wie die Augen zugehalten wurden. Ja? Warum musste das so sein? Und ich bin dann drauf gekommen, dass unsere Augen sind ja eigentlich unsere wichtigsten Sinnesorgane, ja? Mit denen neben mir also sehr viel von der Welt eben war. Der Stefan kann das euch erklären, wie das ist, wenn Leute nicht mehr sehen können und wie sie sich dann komplett neu orientieren müssen, wie sie mit den anderen Sinnesorgane lernen müssen, das alles zu machen, was vorher die Augen gemacht haben. Und das ist eine ganze Menge. Und auf der anderen Seite sind die so wichtig, aber die sind auch oft sehr oberflächlich, glaube ich, unsere Augen. Die lassen schnell unsere Aufmerksamkeit vom einen zum anderen hüpfen, sozusagen. Aber es ist auch in gewisser Weise ihre Aufgabe, denn sie müssen ja auch Gefahren erkennen und so weiter und so fort. Aber das mit der Aufmerksamkeit ist halt auch so eine Sache, weil das wissen auch viele Leute heute und möchten genau dieses Ziel verfolgen, dass wir unsere Aufmerksamkeit halt auch auf sie lenken. Und da wird es mir eben auch schnell abgelenkt durch unsere Augen. Und gerade deshalb war es zum Beispiel auch für die Emmaus-Jünger so wichtig, dass ihre Augen zugehalten wurden in dem Moment, weil so konnte Jesus überhaupt erst direkt so zu ihrem Verstand und auch zu ihren Herzen sprechen. Sonst wäre das vielleicht beim direkten Erkennen nur eine weitere Sensation für ihre Augen sozusagen gewesen, die bald abklungen wäre. Aber so konnte sie letztendlich am Ende sagen, wo Jesus nicht mehr da war, dann auch, brannte nicht unser Herz in uns, als er uns das Verständnis für die Schrift öffnete. Da war zum Beispiel auch gar nicht mehr wichtig, dass sie Jesus mit ihren Augen gar nicht mehr gesehen haben. Dieses Erkennen war viel mächtiger als das Sehen. Und auch heute glaube ich, dass es uns oft gut tun würde, wenn Gott uns für eine begrenzte Zeit vielleicht auch mal die Augen zuhalten würde. Wir schauen ja so oft aufs Handy, irgendwelche YouTube-Videos, TikTok, wie auch immer, keine Ahnung was, und sehen da Inhalte, die sich sehr bewusst sind dessen, dass sie eigentlich nur unsere Aufmerksamkeit kurz auf sich ziehen wollen. Und wenn wir aber tiefer was verstehen wollen, dann brauchen wir eine Erkenntnis in unserem Herz. Und da muss uns Gott zum rechten Moment die Augen, glaube ich, öffnen und auch vielleicht auch an dem einen oder anderen Punkt auch mal schließen. Ja, jetzt haben wir viel gesehen und gelernt in dem Text und ich möchte es nochmal zusammenfassen. Der erste Punkt, anhalten und hören. Das endlose Gedankenwirrwarr und die Sorgen stoppen und sich aufs Wesentliche und das Problem wieder zurückkonzentrieren und geduldig zuhören. Das zweite, erklären. Das notwendige Wissen ist oft schon da, dass wir die Sachen verstehen können. Und es sind oft falsche Vorstellungen, die uns davon abhalten, das mit Jesus wirklich zu kapieren. Und Jesus nimmt sich aber Zeit, diese Blockaden auszuräumen. Und das dritte, erkennen. Damit das Verstandene dann auch vom Kopf ins Herz rutscht, braucht es die Begegnung und die Gemeinschaft mit Jesus. Und die bekommt mir zum Beispiel durch das Abendmahl, Bibellesen und Gemeinschaft mit anderen, wenn wir uns an Jesus erinnern. Und bei all dem ist es gut, wenn uns Gott auch manchmal die Augen zuhält, damit wir nicht abgelenkt werden und uns wirklich auf die wichtigen Dinge auch fokussieren können und die Sachen vertiefen können. Amen.